Lese für den Predigttext heute Morgen. Ich lese uns aus Römer Kapitel 12, die Verse 1 und 2. Da schreibt der Apostel Paulus: Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht dieser Welt an, sondern lasst euch verwandeln durch die Erneuerung eures Denkens, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Vater, hab Dank für diesen Morgen. Danke, dass wir in deiner Gegenwart sein dürfen, dass du uns hier zusammengerufen hast. Bitte beweg du unsere Herzen, unsere Köpfe, unsere Ohren, dass wir dich hören und dass dein Wort uns verändert. Herr Jesus Christus, leite uns in deine Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Bitte setzt euch. Das Thema unseres Gottesdienstes heute ist Gottesdienst mit Körpereinsatz. Weiß nicht, wenn ihr das Wort hört, dann kommt euch vielleicht eher so ein afrikanischer Gottesdienst in den Sinn, wo die Leute ganz selbstverständlich stundenlang Gottesdienst feiern. Der fängt dann vielleicht irgendwann um 3 an und ist irgendwann um 18 Uhr zu Ende. Und zwischendurch völlig normal, dann singt man Halleluja, praise the Lord, und man tanzt durch die Reihen, man ermutigt sich gegenseitig, man trommelt und da geht einfach die Post ab. Manch einer von uns fühlt sich da wunderbar wohl, manch einer denkt sich, wo bin ich hier gelandet, wann hört es auf, wie komme ich hier wieder raus? Weil es einfach etwas ist, was vielleicht nicht unbedingt in erster Linie unserer Kultur entspricht. Aber heute Morgen möchte ich nicht darüber sprechen, wenn ihr das Thema Gottesdienst mit Körpereinsatz hört, geht es nicht primär um den Gottesdienst am Sonntagmorgen oder Nachmittag, sondern es geht um den Gottesdienst im Alltag. Der Apostel Paulus hat uns einen wunderbaren Brief hinterlassen, der Brief an die Gemeinde in Rom. Und dieser Brief ist einfach wunderschön, weil der Paulus dort ganz klar und einen Schritt nach dem anderen erklärt, was ist Evangelium. Er fängt an beim Menschen, er stellt den Menschen vor Augen, was ist der Mensch? Was sucht der Mensch? Wie verloren ist der Mensch? Er hat ein spirituelles Bedürfnis, er bastelt sich irgendwelche Götter. Er versucht, das spirituelle Loch zu füllen. Und dann wechselt er und stellt uns vor Augen, ja, aber dieses spirituelle Loch, was der Mensch hat, das kann nur einer füllen, nämlich der, der den Menschen in Abhängigkeit von ihm geschaffen hat, der lebendige Gott. Und dieser Gott gibt das Gesetz, damit durch das Gesetz offenbart wird, was sein guter Wille ist, wie sein Wesen ist, und damit wir überführt werden, damit wir erkennen, dass wir auf falschem Weg sind. Und dann wechselt er und sagt, ja, aber wenn da kein Mensch da ist, der Gutes tut, keiner, der Gott genügen kann, dann sind wir ja alle schuldig. Er sagt, ja, genau so ist es. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht ein einziger. Sie sind alle abgewichen und ermangeln der Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Und dann wechselt er und sagt, ja, aber jetzt spreche ich über das Schönste, über Jesus Christus. Da wird Gott selber Mensch, um diese Lücke zu füllen. Er erfüllt das Gebot Gottes und er bringt sich selber als Opfer dar. Er nimmt unsere Schuld auf sich. Er setzt uns frei. Und dann wechselt er und nach 12 Kapiteln, wo er das alles ausführlichst und wunderschön dargestellt hat, die Verlorenheit des Menschen und die Schönheit von Jesus Christus, wechselt er und sagt, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes. Er wechselt von den Grundfragen des Lebens in den Alltag der Menschen. Und er fängt damit an, indem er nicht den Zeigefinger hebt und sagt, jetzt hört mal gut zu, so muss es gemacht werden. Ich habe es euch doch klar gesagt, hier ist die Regel, unterschreib und leb gefälligst danach. Nein, ich ermahne, ich ermuntere. Er kommt als Freund uns entgegen mit dieser Aussage, nicht als der Lehrmeister. Er kommt nicht mit dem Hammer von dem, das ist richtig und das ist falsch, sondern als Wegbegleiter. Ich ermuntere euch, liebe Geschwister. Es ist doch so wunderbar, was wir gehört haben von der Heilstat Gottes. Und angesichts dessen ermuntere ich euch. Bitte denkt doch drüber nach. Haltet einen Moment inne im Stress des Alltags. Macht eine kurze Pause und macht euch bewusst, um was geht es. Ich ermuntere euch dazu. Bleibt stehen. Und das alles angesichts der Barmherzigkeit Gottes. Das heißt, das, was dort folgt, die Aufforderung, Gott alles zu geben, dem geht voraus, dass Gott alles für uns gegeben hat. Die Barmherzigkeit Gottes, von der Paulus hier spricht und vor deren Angesicht er diese Aussage trifft, das ist das wunderbare Heilshandeln in Jesus Christus. Paulus sagt es uns im Römerbrief, er sagt, weißt du nicht, wie kostbar du Gott bist, dass er seinen eigenen Sohn gegeben hat? Er hat alles gegeben, was er hatte. Gott ist pleite. Mehr als Jesus hat er nicht. Mehr kann er gar nicht schenken. Und in ihm schenkt er uns alles, so sagt uns Paulus. Er sagt uns, in ihm haben wir Erlösung. Und er sagt, hey, und wenn uns doch Gott in Christus gerettet hat, sollte er uns in ihm nicht alles geben, was wir brauchen. Er ist ein guter und barmherziger Gott und die Fülle liegt in der Person Christi. Ja, das geht sogar so weit, dass nicht mal wir uns retten müssen. Es ist nicht ein Akt von uns, dass wir uns anstrengen müssen, dass wir etwas tun müssen. Nein, es ist Handeln des Heilandes. Christus kommt, so wie beim Grab vom Lazarus. Er steht dort und er ruft, Lazarus, komm heraus. Und der Lazarus, der liegt nicht da und überlegt jetzt, ja, mache ich das? Ist eigentlich ganz gemütlich und kühl hier. Ich bin so schön einbandagiert. Nein, weil der Heiland, der lebendige Gott spricht, wird der Tote lebendig und kommt heraus. Und genau das macht Jesus Christus. Das hat er immer gemacht und das macht er heute. Er ruft Menschen. Er kommt in das Leben von Menschen hinein, die geistlich tot sind, die am Lebenssinn verzagen, die scheitern, die zerbrochen sind. Und er ruft dort hinein und sagt, du sollst leben. Er hat alle die, die wir an Jesus glauben dürfen, schon gerufen. Er hat dich und mich berufen. Und er hat durch seinen Heiligen Geist neues Leben in uns geschenkt. Und wenn du heute Morgen hier bist und noch nicht mit Jesus unterwegs bist, dann hör auf das gute Wort, was wir in seiner Bibel finden, was er uns zuspricht. Er sagt, du bist verloren, du bist einsam und verlassen. Du kannst nicht das Leben bestehen und erst recht nicht vor dem Gericht des lebendigen Gottes. Der Maßstab ist zu hoch. Du wirst es nicht einhalten können. Aber kehr um. Jesus ruft heute Morgen uns alle in der Barmherzigkeit Gottes. Er ruft uns und sagt, ich bin dein Heiland. Ich habe alles für dich gegeben und ich will dir auch alles sein. Paulus fasst es ganz kurz zusammen und doch so tief im Römerbrief, wenn er sagt, wer in seinem Herzen glaubt und mit seinem Munde bekennt, dass Jesus der Herr, der Kyrios, der Weltenherrscher ist, der ist ein Kind Gottes, der ist gerettet. Bekennst du Jesus als deinen Herrn? Ist er der König in deinem Leben? Und bist du dir bewusst, was das bedeutet, einen König zu haben, der gut für dich sorgt, der nicht jeden Tropfen Steuern aus dir herauspresst und sagt, du musst so viel leisten, wie ich nur rausbekommen kann, sondern der dir alles schenkt, der großzügig ist, der sich selber für dich hingegeben hat und der dich durchträgt bis ans Lebensende, der sogar sagt, wenn du nicht mehr glauben kannst, wenn du kaputt bist und am Boden liegst und sagst, ich weiß nicht, was das alles soll. Ich verstehe nicht, warum du als mein König so handelst. Warum lässt du so vieles zu? Warum ist meine Last so schwer? Warum habe ich den Eindruck zu ertrinken? Wenn du das alles nicht verstehst, dann erwartet er nicht, du musst jetzt an mich glauben. Nein, dann kommt er in dein Jammertal. Dann kommt er mitten in den Sturm hinein. Er ist mitten dabei, wie es David so schön schreibt. Und ob ich schon wanderte im Tal des Todesschatten, fürchte ich kein Unheil. Warum? Denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Und es kann sein, dass es auch als Christ nicht rund läuft, dass du auf dem Boden liegst, dass du im Tal des Todesschatten wandeln musst. Und du siehst nichts, du bist blind. Und du hast nichts außer dem Stecken des Heilandes. Und das ist nicht besonders viel. Wie viel mehr würden wir gerne sehen, wohin der Weg geht? Wie viel mehr würden wir gern, dass sich das Dunkel auftut, das Licht scheint und wir wissen, da ist das Ziel, dort gehe ich hin. Aber es gibt Momente, da ist das alles nicht da. Da können wir uns nur an den Stab klammern, den unser Heiland hält, wie ein armseliger, blinder Bettler. Aber wir wissen, wir haben einen guten Hirten, der diesen Stab hält und der uns führt. Und das hält uns Paulus auch vor Augen im Römerbrief. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Weder Engel noch Dämonen, weder Mächte noch Gewalten, weder Leid noch Freude, weder Hohes noch Tiefes. Nichts, nichts und niemand kann dich aus der Hand des Heilandes reißen, wenn du sein Kind bist. Wenn er dich erkauft hat, bist du sein Eigen. Er lässt dich nicht los. Er glaubt für dich, wenn du nicht mehr glauben kannst. Er läuft für dich, wenn deine Beine versagen. Und er schenkt dir die Hoffnung, wenn du keine mehr findest, wenn du nicht weiter weißt. Angesichts all dessen kommt Paulus zu dieser Aussage, dass er sagt, wenn du dir all das vor Augen stellst, die Schönheit unseres Gottes, des Schöpfers der Welt, der sich über dich und mich, über unser armseliges Dasein erbarmt, dem es kein Problem gibt, was ihm zu klein wäre, als dass er drüber hinwegwischt und sagt, pass auf, ich muss die Welt regieren, ich habe dafür keine Zeit. Nein, er ist in allem da. Und angesichts dieser großen Fülle des wunderbaren Gottes der Bibel, sagt Paulus, angesichts dieser Barmherzigkeit ermahne ich euch, Geschwister, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Gottesdienst mit Körpereinsatz. Opfer, eigentlich ist Opfer etwas, was nichts mit Lebendigkeit zu tun hat. Opfer ist etwas, was mit Tod zu tun hat, mit Ersatzhandlung. Im alten Bund muss Gott seinem Volk sagen, ihr seid schuldig vor mir. Und damit ich euch nicht strafe, damit mein Gericht und mein Zorn sich nicht über euch ergießen, müsst ihr an eurer Stelle ein Tier darbringen. Das stirbt stellvertretend. Und jetzt haben wir aber Jesus Christus. Wir sind nicht mehr auf die Opfer angewiesen, sondern Jesus Christus, der war der Hohepriester und gleichzeitig das Opferlamm. Er hat sich dargebracht, er hat mit uns getauscht und er ist für uns gestorben. Und weil er das Opfer ist, das gestorben ist, können wir Opfer sein, die lebendig sind. Und das ist etwas völlig Neues, was Paulus hier entwickelt, was er uns vor Augen stellt. Es ist etwas völlig Neues, was erst durch das Kommen von Jesus Christus möglich ist. Das Opfer nicht mehr heißt, du stirbst für mich, sondern das Opfer heißt, ich darf leben. Das Opfer, von dem Paulus spricht, er charakterisiert es ist lebendig. Heilig und wohlgefällig. Und dieses Opfer ist unser Körper. Was heißt das? Ich möchte dich fragen, ist für dich Glaube nur etwas, was in der Seele stattfindet? So das typisch evangelikal-pietistische Ich und Jesus im stillen Kämmerlein. Abends gehe ich auf die Knie und spreche mein Abendgebet. Ich bete vor dem Essen. Ich gehe am Sonntag in den Gottesdienst und werde innerlich gestärkt und erbaut. Ich lese die Bibel und finde dort interessante Gedanken, spannende Geschichten. Und im Lobpreis begegnet Gott mir emotional, dann fühle ich mich geborgen und umhüllt. Oder ist Christsein mehr? Bist du dir bewusst, dass du, wie es im Heidelberger Katechismus so schön heißt in der ersten Frage, dass das, was dein Trost ist, ich zitiere das einfach, ich finde das so wunderbar, weil es das so im Kern zusammenfasst, da heißt es die erste Frage, was ist dein einziger Trost? Im Leben und im Sterben. Mein einziger Trost im Leben und im Sterben ist, dass ich meines getreuen Heilandes Jesu Christi eigen bin, mit Leib und Seele und er vollumfänglich für mich bezahlt hat. Er hat bezahlt und ich bin sein Eigentum mit allem. Dein Körper gehört nicht mehr dir. Wenn Gottes Gnade dich ergreift, wenn du umkehrst, wenn Gott dir ein neues Leben schenkt, dann gehört auch dein Körper ihm. Bist du dir dessen bewusst? Dass Christsein auch heißt, mein Körper gehört nicht mehr mir. Aber leben wir so? Ist das, was wir mit unserem Körper anstellen, das, was Gott wohlgefällt? Ist es ein Opfer? Sind wir überhaupt bereit, ihn als Opfer darzubringen? Oder sagen wir nein, so der klassische Slogan bestimmter Bewegungen, mein Körper gehört mir. Das ist mein Heiligtum, gerade in unserer Kultur. Ne, da gibt es dann den Körperkult. Da spricht man sogar in der Religionssoziologie davon, dass die Fitnesstempel der neue Ort der Spiritualität sind. Ich opfere meinem Gott, meinem Körper alles. Dafür renne ich dreimal die Woche ins Fitnessstudio und dreimal die Woche ins Training. Dafür esse ich irgendwelche ekelhaften Proteinmüslis. Hauptsache, ich sehe gut aus. Hauptsache, ich bin fit und andere bewundern mich und ich kann mich selbst bewundern, damit ich nicht vor Scham versinken muss, wenn ich in den Spiegel schaue. Oder auf der anderen Seite vielleicht zu sagen, nein, das ist mir alles völlig egal. Ich genieße das Leben und ich vernachlässige in dem Sinne meinen Körper. Ich stopfe einfach alles in mich rein, was ich bekommen kann. Ich genieße. Vollkommen egal, ob es mich kaputt macht oder nicht. Aber beides ist nicht das, was sich der Herr Jesus vorstellt. Wir sollen ein heiliges, lebendiges, wohlgefälliges Opfer sein. Unser Körper, der soll leben. Der soll das Leben, was wir in Christus haben, ausstrahlen. Wie gehst du mit deinem Körper um? Welche Bedeutung hat er für dich? Ist er dein Statusobjekt? Wird er dir zum Ersatzgott? Vielleicht auch gerade in Anknüpfung an die letzte Predigt zum Thema Kranksein und Krankenheilung. Gerade wenn du Mangel feststellst, verzweifelst du dann an deinem Körper? Oder eben strebst du danach, dass es gar nicht erst so weit kommt? Hauptsache gesund. Paulus möchte, dass wir uns in den Dienst Gottes stellen für ihn ganz. Und er macht es uns sogar vor, er zeigt, was es bedeutet. Er selber, er sagt es an anderer Stelle, er zählt auf, was er alles für Christus erlitten hat. Er sagt, ich saß im Gefängnis, ich habe Hunger gelitten, ich hatte Mangel, ich wurde ausgepeitscht, lag in Ketten, habe 2 oder 3 Mal Schiffbruch erlitten, ich wurde gesteinigt. Aber was soll's? Ich gehöre Jesus Christus. Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Ich habe nichts zu verlieren, weil, eben wie es heißt, weil ich mit Leib und Seele Eigentum meines Heilandes bin. Bist du bereit, auch deinen Körper hinzugeben für die Nachfolge? Viele Männer und Frauen haben sind diesem Ruf gefolgt. Sie haben gesagt, ja, ich bin bereit, meine Gesundheit und meinen Körper auch zu ruinieren für das Reich Gottes. Da sind Menschen in die Mission gegangen. Gerade nächstes Wochenende im Unti-Weekend werden wir uns mit Gladys Aylward beschäftigen. Gibt es eine wunderbare Verfilmung, die Herberge zur 6. Glückseligkeit. Eine kleine, schmächtige Frau, die von der China-Inland-Mission abgelehnt wurde. Es wurde gesagt, sie in ihrem Zustand, sie sind so fein und zerbrechlich, sie können nicht in die Mission gehen. Dann hat sie gesagt, aber ich werde gerufen. Jesus hat mich berufen, Missionarin zu sein. Ich muss doch den Menschen die gute Botschaft bringen. Und dann hat sie angefangen, Geld zu sparen. Auf eigene Faust, hat geputzt im Hause eines China-Forschers, hat sich von dem Bücher ausgeliehen, sich Wissen angeeignet und hat von dem bescheidenen Lohn eine Fahrkarte über Land, quer durch Europa, über Russland, über das Kriegsgebiet Russland und Japan bis nach China. Und dann kam sie dort an und konnte kein Wort Chinesisch. Aber sie hat sich gebrauchen lassen, sie ist diesem Ruf gefolgt. Wie viele andere auch. Wie viele Christen sterben gerade auch in diesem Moment um ihres Glaubens willen? Sie geben ihren Körper hin. Sie lassen sich martern um Jesu Christi willen. Werden enthauptet und gefoltert vom IS oder von irgendwelchen autoritären Regimen wie in Nordkorea oder auch in Saudi-Arabien. Sie werden gehängt, gesteinigt, ausgepeitscht. Sind wir bereit, unser Leben, wirklich unser physisches Leben, unseren Körper in den Dienst Christi zu stellen? Und wenn du jetzt sagst, gut, aber das hat ja jetzt nichts mit meiner Wirklichkeit zu tun, dann die Frage, wie viel Geld investierst du in deinen Körper und wie viel davon ist notwendig? Wie viel finanzielle Ressourcen werden frei, wenn wir uns überlegen, muss ich das alles? Muss ich dieses Cremchen noch haben? Muss ich den Fitnesskurs noch besuchen? Und was könntest du anstelle dessen mit diesem Geld anstellen? Es in die Gemeinde investieren, vor Ort, in die Mission. Wie gehst du mit deinem Körper um, wenn es um die Sexualität geht? Auch die gehört zu deinem Körper und auch sie gehört Jesus Christus. Wie gehst du damit um, wenn du alleinstehend bist, wenn du niemanden hast? Wie gehst du mit den Bedürfnissen, mit den Begierden, die auch da sind, um? Unterstellst du sie dem Gehorsam Christi und sagst, ja Herr, ich möchte meinen Körper auch hingeben als Opfer. Ich möchte auf dich hören, auf dein gutes Wort. Ich möchte dir treu sein. Und der Wille Gottes ist auch dort klar. Er sagt, der Wille Gottes ist Heiligung. Der Wille Gottes ist, dass unser Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Dementsprechend ist es klar für den Willen Gottes, für den Geist, der uns in der Bibel begegnet, dass Sexualität in die Ehe gehört und nirgendwo anders hin. Dass die Sexualität in der Ehe gelebt wird, in Verantwortung voreinander. dass Paulus sagt im Korintherbrief, hey, lieber Mann, dein Körper gehört nicht dir, der gehört deiner Frau. Und zur Frau sagt, dein Körper gehört auch nicht dir, der gehört deinem Mann. Sind wir uns dessen bewusst, dass wir nicht uns gehören? Und leben wir danach? Wie gehen wir um mit der Herausforderung von Pornografie in unserer Gesellschaft, von Prostitution? Geben wir dem nach? Geben wir dem Raum? Das hat auch mit unserem Körper zu tun. Oder unterstellen wir auch das der Herrschaft Jesu Christi? Damit ihr eure Leiber hingebt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Er möchte die Nachfolge. Er ruft uns, ich habe dich so geliebt. Und aus dieser Liebe sollen wir ihm doch nachfolgen. Und Paulus konkretisiert das noch. Er sagt übrigens auch das nur als Randnotiz, das wäre nochmal eine eigene Predigt wert. Das sei euer vernünftiger oder geistlicher Gottesdienst. Es ist absolut unvernünftig, wenn Christsein nur in deinem Inneren stattfindet, wenn es nichts mit deinem Leib zu tun hat, mit deiner Leiblichkeit, mit der Frage, wie du lebst, sondern es ist vernünftig. Es ist logisch, da steht sogar das Wort Logizetai, also daher kommt das Wort, das von die Logik. Es ist logisch, dass wenn Jesus Christus für dich bezahlt hat, wenn Gott Mensch wurde, der ist nicht Geist geworden, um deinen Geist zu erlesen, er ist Mensch geworden, das Wort wurde Fleisch und er hat seinen Leib zerschlagen lassen für dich und mich. Und er hat alles gegeben, er hat rein gelebt für dich und für mich. Und deswegen ist es doch nur logisch, dass mein Dienst für Gott, das, was ich Gott bringen kann, das ist allein mein armseliges Dasein hier auf dieser Erde. Und ich kann es ihm bringen und sagen, Herr, du beschenkst mich und dafür danke ich dir und ich gebe dir das bisschen, was ich habe, damit du was Großes daraus machst, weil ich weiß, deine Kraft kommt in der Schwachheit zur Vollendung. Das ist vernünftiger Gottesdienst, wenn wir uns ganz Gott hingeben. Wie passiert das? Und passt euch nicht diesem Weltlauf oder dieser Weltzeit an, sondern lasst euch verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes oder eures Denkens, damit ihr prüfen könnt, was der gute, wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Wann hast du dich das letzte Mal gefragt, Herr Jesus, was ist dein Wille für meinen Leib? Und wenn du dir die Frage gestellt hast, wie kommst du zum Willen Gottes? Weißt du, ich habe eine gute Nachricht für dich. Das, was Paulus hier sagt, er legt dir nicht auf, dass du irgendwie erst Kurse besuchen musst in Meditation, dass du dich im Göttlichen versenken musst, dass du irgendwelche Praktiken anwenden musst, um hörendes Gebet zu lernen. Nein, es ist ganz einfach. Lasst euch verwandeln durch die Erneuerung eures Denkens. Und wie passiert das? Indem du dich in das Wort Gottes vertiefst. Paulus schreibt im 2. Korinther einen wunderbaren Satz, der das zum Ausdruck bringt, um was es dort geht. 2. Korinther 10, da heißt es, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen, sodass wir Vernunftsschlüsse oder Gedanken, Überlegungen zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Wir werden erneuert, wenn wir immer wieder in das Wort Gottes hineinschauen. Lektüre des Wortes Gottes ist niemals trockene Theorie. Weil alles, was du konsumierst, was du in dich hineinstopfst, egal ob körperlich, physisch oder geistlich, es prägt dich, es prägt dein Denken, die Kultur, in der du lebst, die prägt, wie du über Mann und Frau denkst, wie du über Sexualität denkst, wie du über Leiblichkeit denkst. Das gibt dir die Kultur vor, weil du das ständig immer und immer und immer wieder hörst. Dann ist es umso wichtiger, dass wir in die Wahrheit Gottes eintauchen, dass wir sein Wort verschlingen und die Frage stellen, Herr, was ist dein Wille? Und es ist wunderschön, wie viel Gott uns in seinem Wort gibt. Ob du es glaubst oder nicht, aber er ist sehr konkret. Und er scheut sich auch nicht davor, der lebendige Gott Unangenehmes anzusprechen. Gerade eben im Bereich, wenn es um die Leiblichkeit im Bereich der Sexualität geht. Wahrscheinlich ist die Bibel die heilige Schrift, die am meisten über Beziehung von Mann und Frau und über Sexualität spricht, im Guten wie im Bösen. Die sagt, Hurerei ist Götzendienst. Die sagt, Sexualität ist von Gott gegeben, sie ist gut und wunderschön, wenn sie im Sinne Gottes gelebt wird. nicht auf sich selbst bezogen, nicht egoistisch als Triebbefriedigung, sondern als das, was dem Gegenüber dient. Sie stellen uns vor Augen, wie wunderbar Ehe sein kann, wie wunderbar Ehe gedacht ist. Sie stellt uns auch vor Augen, wie schön die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott ist, wie schön Gemeinschaft ist, wenn man nicht allein unterwegs sein muss. All das finden wir im Wort Gottes, aber dafür müssen wir es lesen. Und wenn manche Leute mich dann fragen, gerade auf Jugendfreizeiten, hört man das immer wieder, ja, ich bete darum, soll ich jetzt mit dem oder der in eine Beziehung gehen? Und ich frage, ja, ist denn dein Gegenüber Christ? Nee. Ich sage, ja, dann brauchst du gar nicht beten. Worauf wartest du? Der Wille Gottes steht klar in der Heiligen Schrift. Da steht klar drin, der Ungläubige soll nicht am gleichen Joch mit dem Gläubigen ziehen. Da steht klar drin, hey, das ist eine Einheit, gerade auch in der Ehe. Da wird man ein Fleisch. Ja, aber wie soll denn das Göttliche mit dem Weltlichen eins werden? Wie soll man denn zur Ehre Gottes leben und Gott verherrlichen in der Ehe, wenn dein Partner gar kein Christ ist? Da muss ich sagen, sorry, da kannst du noch so viel beten und irgendwelche Zeichen, so nach dem Motto, Herr, wenn es jetzt innerhalb der nächsten 5 Minuten blitzt, dann ist der richtige Partner für mich. Ich sage, sorry, das ist falsch, das ist einfach ein falsches Gebet. Der Wille Gottes steht da drin. Ich kann auch nichts dafür. Ist ganz einfach und doch so herausfordernd, sich auch immer wieder unter das Wort Gottes zu stellen und sich von ihm richten zu lassen. Zu sagen, ja, Herr, ich will gerne wissen, wie es Paulus so schön sagt, was der Gute, der wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Ich möchte mein Denken erneuern und ich möchte auch, wenn ich Widerstand habe, wenn ich etwas lese und es mir zuwider ist, ich sage, ich will das nicht. Und ich verspreche euch, wenn ihr anfangt, die Bibel intensiv zu studieren, werdet ihr solche Momente haben. Das ist das, was Paulus das Fleisch nennt, oder Luther so schön sagt, der alte Adam, der zwar in der Taufe ersäuft wurde, wie Luther es so formuliert, aber der sagt, der kann schwimmen, der muss jeden Tag neu ersäufet werden. Der ist immer noch da, der alte Adam in dir und mir. Und der kommt und der kitzelt uns und sagt, du willst doch eigentlich dein eigener Herr sein. Du willst doch bestimmen, was du mit deinem Leben, mit deinem Körper anfängst. Und dann kommt das Wort Gottes und sagt, bam, das ist aber der Wille Gottes für dich. Ich sage, aber das will ich nicht. Und da muss ich mich demütigen und sagen, Herr, ich will nicht. Mir ist es zuwider, von dir abhängig zu sein. Mir ist es zuwider, deinen Willen zu erfüllen, weil das mir im tiefsten Innern widerstrebt. Aber ich weiß, dass dein Wille gut ist. Und du hast alles für mich gegeben. Und selbst dann musst du nicht mal dich selbst überwinden, sondern das finde ich auch so wunderbar. Hier steht eine Passivformulierung. Lasst euch verändern. Nicht du musst dich hinsetzen, kannst 1000 Ratgeberbücher kaufen über, wie bringst du dein Leben auf die Reihe, wie verändere ich mich selbst in 10 Schritten zum veränderten Ich und weiß der Kuckuck was für Zeug. Das funktioniert alles nicht, das verspreche ich dir. Auch wenn die Leute dir vielleicht Geld-Zurück-Garantie versprechen. Aber ich verspreche dir, dass du es nicht schaffen wirst, dich zu verändern. Du wirst kläglich scheitern. Vielleicht schaffst du es, eine gewisse Kontrolle aufzubauen, aber spätestens, wenn dein Leben erschüttert wird, wenn du nicht mehr weißt, wo oben und unten ist, hast du keine Kontrolle mehr über dich. Weil es nur einen gibt, der die Kontrolle über unser Leben hat, der allmächtige Gott. Und er hat Macht, dich und mich zu verändern. Und das passiert, indem wir sein Wort lesen. Das Wort Gottes hat Macht an sich. Wenn du dich vertiefst in das Wort Gottes, studierst, ringst, Herr, was sagst du mir dazu? Wenn du Fragen hast zur Ethik, zum Lebenswandel, dann geh mit diesen Fragen ins Gebet und lese deine Bibel. Und Gott wird dir begegnen, wird dir die Augen öffnen, er wird dir Prinzipien geben. Er wird natürlich nicht auf alles eine Antwort haben, wenn du dich fragst, Herr Jesus, soll ich jetzt dort oder da ein Haus kaufen? Kannst du es auch machen, wie manche, die dann einfach sagen, was steht da? Ah, sie ist unbändig und zügellos. Ah, schade, passt nicht. Versuch's nochmal. So. Das ist nicht gemeint. Du wirst nicht da eine 1:1 Antwort finden, aber du wirst Prinzipien finden. Du kannst prüfen, ist es der Wille Gottes oder nicht. Und dann darfst du auch ganz vieles entscheiden. Von dir heraus, in der Verantwortung, die Gott dir auch gegeben hat. Er will nicht, dass du in allem und jedem ihn im Gebet anflehst und sagst, Herr, soll ich jetzt das Müsli essen oder die Cornflakes zum Frühstück? Soll ich die fettarme oder die normale Milch trinken? Soll ich jetzt rechts oder links abbiegen, um spazieren zu gehen? Gott hat dich als mündigen Menschen in Christus befreit. Und eben, er erneuert deinen Verstand im Heiligen Geist, damit du durchs Leben gehen kannst. Er gibt dir moralische Entscheidungen vor. Also wenn du dir die Frage stellst, soll ich Pornodarsteller werden oder nicht, dann kann man klar sagen, nein, das entspricht nicht dem Willen Gottes. Das entspricht nicht seinem moralischen Willen. Aber sonst kannst du einfach entscheiden, was du werden möchtest, was du mit deinem Leben anfängst. Er gibt dir Freiraum. Natürlich, du darfst im Gebet machen, aber vertrau darauf, dass der Geist deine Gedanken, dein Wollen, dein Fühlen auch lenkt. Und alles immer wieder unter der Unterordnung, unter den Gott, der uns alles schenkt in Christus. Es geht nicht um sklavischen Gehorsam, sondern es geht um die Liebe, die er uns geschenkt hat. Er trägt uns durch. Er schenkt Freude. Und er schenkt auch Freude an seinem Wort. Und wenn du sagst, ja, die habe ich aber nicht, dann bete darum. Wenn du sagst, das hilft nicht, dann bete mit anderen darum. Triff dich mit anderen, Gemeinschaft stärkt. Ringe darum, es ist ein geistlicher Kampf. Nirgendwo in der Bibel heißt es, dir fällt alles zu. Nirgendwo heißt es, Nachfolge, das ist Pipifax, das ist was für einfache Menschen, die sonst nichts können. Nachfolge ist herausfordernd. Aber sie ist auch unglaublich befriedigend, weil wir einen Gott haben, der uns alles gibt. Den wir um alles bitten dürfen. Und der, wie es auch so wunderbar heißt in seinem Wort, weit über das gibt, was wir bitten und verstehen. Ich ermahne euch nun, liebe Geschwister, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht dieser Welt an, sondern lasst euch verwandeln durch die Erneuerung eures Denkens, damit ihr prüfen könnt, was der gute, wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Der Herr Jesus Christus helfe uns dabei, seinen Willen zu erkennen. Und er schenke uns das Wollen und das Vollbringen, dass wir sein Wort studieren, uns darin versenken und uns verändern lassen, damit er durch seinen Geist in unserem Denken ein Umdenken bewirkt und wir mit unserem Dienst, mit unserem Leib ein Zeugnis sind in dieser Welt, weil wir anders sind. Und Leute sehen, der wird nicht vom Geist dieser Welt beherrscht, sondern von einem anderen Geist. Dazu helfe uns Gott. Amen. Wir möchten gemeinsam Abendmahl feiern. Und das gerade auch in diesem Bewusstsein, liebe Gemeinde, wenn ihr euch das vor Augen stellt, Jesus hat alles gegeben. Er ist unser Erlöser. Und das feiern wir im Abendmahl. Das einmalige, einzige Opfer, was uns Frieden bringt mit dem lebendigen Gott. Und wenn du glaubst, dass der Herr Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, wenn du bekennen kannst, er ist mein Herr, dann bist du herzlich eingeladen, am Abendmahl teilzunehmen, um zu schmecken und zu sehen, wie freundlich unser Gott ist, der sich hingegeben hat. Und dir auch bewusst zu sein, wenn ich in die Welt gehe, wenn ich morgen wieder in meinen Alltag starte oder vielleicht schon am Nachmittag der Alltag wieder über mich hereinbricht, Christus stärkt mich und das Abendmahl zeigt mir das. Ich darf den Saft trinken und das Brot essen als Erinnerung, dass er in mir lebendig ist, dass es seine Kraft ist, die mich durch meinen Alltag trägt und die mich verändert. Und in diesem Bewusstsein lade ich euch ein, zum Tisch des Herrn zu kommen, wirklich zu schmecken und zu sehen, wie wunderbar unser Gott ist. Er hat alles für dich getan und nichts kann dich von seiner Liebe trennen. Er befähigt dich zur Veränderung. Er trägt dich. Auch wenn du versagst, wenn du scheiterst an den Veränderungen. Er ist da, er ist treu und gerecht und das feiern wir im Abendmahl. Lasst uns aufstehen miteinander, ich spreche die Segensworte über Brot und Saft und anschließend wollen wir das Gebet des Herrn miteinander beten. Vater, hab Dank für die guten Gaben, die wir genießen dürfen, für das Brot und den Saft und hab Dank, dass wir uns darin gegenwärtig werden oder vergegenwärtigen, dass du für uns gestorben bist, dass du nichts behalten hast, sondern uns alles geschenkt hast in Jesus Christus, allmächtiger Gott. Bitte segne das Brot und den Saft, gib du deinen Geist, dass es uns stärkt und uns trägt, dass wir schmecken und sehen können, dass du freundlich zu uns bist. Und der Herr Jesus Christus in der Nacht, als er verraten war, da nahm er das Brot. Er dankte und brach es und gab es seinen Jüngern und sprach, nehmt und esst, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Und so oft ihr solches tut, tut es zu meinem Gedächtnis. In gleicher Weise nahm er den Kelch nach dem Mahl, segnete ihn und sprach: Das ist der Kelch des neuen Bundes in meinem Blut, das vergossen wird zur Vergebung der Schuld. Nehmt und trinkt alle daraus. Wir beten gemeinsam, wie es uns der Herr Jesus gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Es werden jetzt jeweils an den Tischen gleich zwei der Ältesten parat stehen und das Abendmahl austeilen. Ihr seid herzlich eingeladen zu kommen, zu schmecken und zu sehen, wie freundlich unser Herr ist. Kommt, denn es ist alles bereit. Wir danken dir für das wunderbare Geschenk der Erlösung in Jesus Christus. Danken dir für deine Treue uns gegenüber, für deine wunderbare Liebe. Danke, dass du uns stärkst und uns segnest für die kommende Zeit. Bitte steht doch, wem es möglich ist, auf für den Abschlusssegen. Der Herr segne uns und er behüte uns. Der Herr beschütze und bewahre uns. Er gebe uns seinen Frieden, seine Nähe, seine Hoffnung. Er schenke seine Gnade zur Veränderung unseres Lebens. Er setze uns zum Licht für die Welt in seiner Vollmacht. So segne uns der allmächtige Gott, der Vater, unser Schöpfer, der Sohn, unser Erlöser und der Heilige Geist, unser Vollender. Amen.